Engine!
Gleich drei Klassiker des Motorsports haben sich am Pfingstwochenende die Ehre gegeben. Und wir beleuchten alle drei ausführlich. Natürlich den Formel 1 Grand Prix von Monaco, wo ich gleich mit Inga Stracke, der Grand Prix-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ausgiebig in die Analyse einsteigen werde. Dazu allerdings gibt es vorab den Blick auf den Störtebeker-Pokal, das traditionsreiche Speedway-Pfingstrennen im Motodrom Halbemond in Ostfriesland und aufs Indy 500, das in diesem Jahr mit einem Einrundensprint zu Ende gegangen ist. Und wie? Joseph Newgarden heißt der Sieger des Indy 500, nachdem er in der letzten Runde ein wahres Überfallkommando auf Titelverteidiger Marcus Ericsson geritten hat. In einem Finale bei der Highspeed-Schlacht im mittleren Westen der USA, das durchaus als kontrovers bezeichnet werden darf. Denn genau wie bei der Formel 1 in Melbourne ein paar Wochen zuvor, reichte es auch in Indianapolis beim Indy 500 lediglich zu einem Sprint über eine schnelle Rennrunde nach einem Abbruch unmittelbar zuvor, beziehungsweise in Indy nach einer langen Gelbphase unmittelbar zuvor. Der Spanier Alex Palou ist vor Rinus VK und Felix Rosenqvist ins Rennen gegangen und in den ersten Rennstunden liefern sich Palou und VK ein Duell um die Spitze. Immer wieder fliegt die Führung hin und her, bis dann im zweiten Turn die beiden McLaren-Fahrer Felix Rosenqvist und Patricio O'Ward sich zunächst einmischen und dann bis in den vierten Turn das Zepter an sich reißen. Rosenqvist und O'Ward sind vom zweiten bis in den vierten Turn hinein die Taktgeber des schnellen Autorennens im Oval vor den Toren von Chicago. Dahinter massieren sich Marcus Ericsson und Joseph Newgarden aus dem Penske-Team. Ab Runde 149 geht es dann richtig zur Sache. Es gibt eine ganze Reihe von Safety-Car-Phasen, sprich Gelbphasen. Romain Grosjean fliegt ab, Felix Rosenqvist dito. Der gerät mit Kyle Kirkwood aneinander. Dessen linkes Hinterrad saust ab und fliegt genau zwischen zwei riesigen Tribünen hindurch, landet auf einem Parkplatz, auf einem dort abgestellten Chevrolet Cruze, einer Motorsport-Begeisterung. Einwohnerin aus der Nähe von Indiana. Die wird nachher als Schadenersatz quasi dazu eingeladen, den berühmten Brickyard, also das Yard of Bricks, die neuen Ziegelsteinreihen bei Start und Ziel küssen zu dürfen, als kleine Kompensation dafür, dass das Rad ihren Chevrolet vorne links ordentlich hingerichtet hat. Scott McLaughlin rammt nach einer Safety-Car-Phase, die Patricio O'Ward ausgelöst hat, Simon Pagenaud, den Pitwalk-Kolumnisten, von hinten und schließlich rauscht auch Henrik Lundgaard noch in die Mauer, sodass diese ganze Aneinanderreihung von Gelbphasen letztlich nur noch eine einzige Rennrunde unter Grün zulässt, kurz vor Ende. Und dort ist Joseph Newgarden dann aus der Position des Verfolgers aus dem Windschatten heraus imstande, mit dem Überfallkommando Titelverteidiger Marcus Ericsson die Führung noch zu entreißen. Auffällig beim Indy 500 dieses Jahr, es gibt nicht mehr die Spätzünder von Honda, die in der Vergangenheit jeweils nochmal über die Renndistanz beim Indy 500 an Leistung scheinbar nachlegen konnten. Chevrolet hat eine neue Motorenausbaustufe gebracht und das Defizit über die Renndistanz hinweg dadurch wegentwickelt. Das war der große Vorteil, auf den Joseph Newgarden sich hat verlassen können bei seiner Siegfahrt im Penske Chevrolet beim Indy 500. Simon Pagenaud, das Unfallopfer von Scott McLaughlin, hat in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ja auf sehr eindringliche und eindrucksvolle Art und Weise geschrieben, wie die beiden Großveranstaltungen, das Indy 500 und die 24 Stunden von Le Mans, sich voneinander unterscheiden. Hier hätte der vormalige Sieger Simon Pagenaud durchaus das Zeug gehabt, unter die ersten fünf zu fahren, bis zur Kollision mit McLaughlin. Das Fazit vom Pitwalk-Kolumnisten lautet deswegen:
Yeah, it was a great job from the entire team all day, a great strategy, and we worked on it all day to get faster as we moved up the field, and we were in a nice position for a top 10 at the end, so it was mission accomplished, almost accomplished, I would say. Obviously, we're always wanting to go for a win, and who knows what would have happened with all these red flags, but unfortunately, I got rear-ended on the yellow. The cars ahead of us are crashing, it's yellow, slowing down, but the car behind me did not slow down, and it took me out in a pretty big crash, so... Very unfortunate. Obviously, on oval racing, you've got to be eyes up and hope that driver understands the mistake he made. So, feel terrible for the guys that wasted a good day for us to be crashed on the yellow.
Von der Strategie her hätte sein Team alles richtig gemacht und die Stärken des Autos optimal ausgespielt, durch das richtige Timing der Boxenstopps noch unterstützt. Dann allerdings hätte er versucht, nach einem Dreher vor ihm und einer Gelbphase ordnungsgemäß zu verlangsamen. Das hätte der nachfahrende Pilot nicht realisiert und ihn deswegen von Achtern gerammt. Er hoffe, dass diesem Fahrer jetzt auch ein Licht aufgegangen sei und dass er wisse, worauf es im Oval ankommt, dass man dort auch bei Gelbphasen besonders wachsam fahren müsse, anstatt einfach nur drauf zu halten. So sei ihm ein mögliches Resultat unter den ersten 8 durch die Lappen gegangen. Das Pfingstrennen, genauer gesagt am Pfingstsonntag stattfindend im Motodrom Halbemond an der ostfriesischen Nordseeküste, ist ein echter Klassiker und ein Leckerbissen für Speedway-Fans. In jener Anlage, in dem Egon Müller anno 83 als bis jetzt erster und einziger Deutscher die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist der Pfingsttermin ein Traditionstermin über Jahrzehnte hinweg. In den letzten 3 Jahren hat die Mannschaft rund um Mike Lüders allerdings das Rennen jeweils absagen müssen, Corona-bedingt und aufgrund der dortigen Spätfolgen. Deswegen haben die Ostfriesen durchaus mit einem leichten Zittern auf den Neubeginn geblickt. Das Zittern allerdings hätten sie sich sparen können. 5.500 Zuschauer sind beim Speedway Pfingstrennen um den Störtebeker Pokal vor Ort, um ein Feld der jungen Wilden zu sehen. Ein Feld, in dem zunächst einmal die Deutschen den Ton angeben. Sandro Wassermann aus der Nähe von Landshut ist Punktbester in den Vorläufen. Dann allerdings kann der Bayer seine Leistung im Endlauf, dem Sechserfinale, nicht mehr reproduzieren. Lars Skopien, der 25-jährige Pole, holt sich in diesem Sechserfinale Platz 1 vor René Deddens aus Kloppenburg und Sandro Wassermann, der Dritter wird. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk habt ihr ja Selina Liebmann persönlich kennengelernt, jene 21-jährige Bayerin, die in diesem Jahr erstmals in der polnischen U24 Profiliga an den Start gibt. Und auch Selina Liebmann ist beim Störtebeker Pokal mit dabei gewesen.
Ich konnte in meinen ersten beiden Läufen den 2. Platz holen und in meinem 3. Vorlauf den 3. Platz. Das war ein ganz spannender Heat, der 3. Lauf. Ich war 2 oder 3 Runden, war ich 2. Und Mieke Meyer hat es dann doch noch geschafft, mich zu überholen. Das hat er stark gemacht. In meinem Semifinale wurde ich leider nur 4., was mir dann nicht möglich machte, das 6er-Finale mitzufahren. Da habe ich leider den Start verpennt, aber ich muss sagen, für mich und für mein Team, es lief gut und wir sind zufrieden.
Das klingt ja so, als sei eines der Themen, das in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk noch als großes Steigerungspotenzial bei Liebmann ausgemacht worden ist, mittlerweile besser geworden, nämlich die Starts und der Weg in die erste Kurve hinein. War es so? Kommst du da mittlerweile besser klar, als du es in Pitwalk noch gesagt hast?
Ich hatte bei meinem letzten Rennen in Stralsund ja ein sehr tiefes Loch, würde ich sagen. Ich bin gar nicht aus dem Start gekommen und das war Anfang des Jahres anders. Da habe ich sehr gute Starts gehabt. Jetzt haben wir doch nochmal was verändert und gestern waren, wie gesagt, eben bis auf meinen letzten Start im Semifinale hatte ich sehr gute Starts und bin gut mit reingefahren in die erste Kurve, war 1. oder 2. Deshalb gehe ich da auf jeden Fall sehr positiv raus. Ich spreche auch ein ganz großes Lob an Mike Lüders aus, der da so eine tolle Veranstaltung hingelegt hat. Es waren viele Zuschauer da.
Das Corona-Loch scheint sich auch in Ostfriesland wieder gefüllt zu haben. Das merkt man ja momentan bei allen Motorsportveranstaltungen, egal ob im In- oder im Ausland. Und ich habe dazu ja auch gerade erst einen durchaus kontrovers diskutierten Blog auf der Internetseite pitwalk.de geschrieben, in dem ich darauf hinweise, dass der Motorsport tatsächlich in einem ganz anderen Licht dasteht, als die Politik, die Marketingabteilung der Konzerne und auch die Mainstream-Medien uns momentan glauben machen möchten. Kann man gerne nochmal nachlesen auf der Internetseite pitwalk.de. Gilt sicher auch bei 5.500 Zuschauern für den Speedway-Sport des MC Norden an diesem Wochenende. Das Corona-Loch also auch in Ostfriesland gefüllt mit einer riesigen Zuschauerzahl. Wie war die Veranstaltung denn sonst vom rein sportlichen her, Selina Liebmann?
Die Bahn war etwas schwierig, muss ich sagen. Am Anfang war sehr viel loser Sand auf der Bahn und innen war es dann sehr hart. Es war dann ganz viel Wasser auf der Bahn, was innen sehr, sehr glatt macht, ja, und außen sehr, sehr griffig. Ich denke, dass das davon kommt, dass einfach so lange jetzt auch kein Rennen mehr bei Mike stattgefunden hat. Deshalb trotzdem Respekt, tolle Veranstaltung und genau, ich freue mich dann auf jeden Fall auf nächstes Jahr. wo ich dann wahrscheinlich auch wieder beim Störtebeker-Pokal an den Start gehen werde.
Und wie geht's jetzt nach diesem erfreulichen Aufwärtstrend für dich weiter?
Ja, genau. Ich ziehe ein positives Fazit und freue mich jetzt auf nächste Woche, beziehungsweise schon diese Woche. Heute ist ja schon Montag. Am Freitag geht's nämlich nach England und da werde ich dann am Samstag in Edinburgh fahren und am Sonntag in Workington und freue mich da schon auf die Herausforderung. Ja, gestern, nochmal kurz zu gestern, 5 Punkte waren es dann und ein 7. Platz.
Auf den beiden britischen Bahnen, auf der beiden Seiten der schottischen Grenze gelegen, findet nämlich am kommenden Wochenende eine seltene Veranstaltung statt, die englische offene Damenmeisterschaft im Speedway. Und dort ist Selina Liebmann, die Hauptdarstellerin aus Ausgabe 72 unserer Zeitschrift Pitwalk, ebenfalls mit am Start. Wer mehr Interesse hat am Indy 500 oder auch am Speedway mit Selina Liebmann, dem sei also das aktuelle Heft der Zeitschrift Pitwalk mit dem Schwerpunktthema 100 Jahre Le Mans ans Herz gelegt. Schaut auf die Internetseite pitwalk.de, surft dort im Shop vorbei, da könnt ihr das Heft direkt bestellen und dann kriegt ihr es sobald wie möglich direkt nach Hause geliefert und lest noch jede Menge mehr über Le Mans, über die Formel 1, über den Speedway-Sport mit Selina Liebmann und eben übers Indy 500 aus der kundigen Feder von unserem Kolumnisten Simon Pagenaud. Damit schwenken wir jetzt rüber nach Monaco, nach Monte Carlo, zum Grand Prix der Formel 1. Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, war im Fürstentum zu Gast und kann das spektakuläre Regenrennen aus der ersten Reihe Mitte analysieren. Es war eines jener Rennen, bei denen der Blick auf die Wettervorhersage maßgeblich das Zittern und die Strategie vorab geprägt hat. Es war klar, dass es irgendwann regnen soll in Monaco. Die Frage ist nur, ab wann und für wie lange? Und darum war die große Frage, welche Reifenwahl ist beim Start die bessere, als noch mit Slicks losgefahren werden konnte? Die Medium, die mittelharten, mit denen Max Verstappen, Esteban Ocon und Lewis Hamilton unterwegs waren, oder die harten, die nominell langsameren, mit denen Fernando Alonso, die beiden Ferrari und George Russell ausgerückt sind? Mit den Harten kann man länger draußen bleiben als mit den Mittelharten, den Mediums. Und die große Frage ist, reichen die Harten dazu, um gänzlich ohne Stopp bis zum vorhergesagten Regen zu kommen, also direkt ohne einen zwischengelegten Boxenstopp von Slicks auf Intermediates oder Regenreifen, je nach Wetterlage wechseln zu können. Deswegen gibt es unterschiedliche Strategien mit einer großen Spreizung bei den beiden Reifentypen. Der Unterschied zwischen Medium und Hart ungewöhnlich groß. Aber Max Verstappen schafft es trotzdem, so gut auf die mittelharten Reifen, na sagen wir mal, aufzupassen, dass auch der nicht in die Bredouille kommt, von der harten Fraktion quasi überrumpelt zu werden.
Ja, es war hochinteressant, aber Max Verstappen hat ja schon in der Qualifikation einen Wahnsinnsrenner hingelegt. Also es gibt im Internet eine Überlagerung der beiden Qualifikationsrunden von Alonso und Verstappen, wo man ganz klar sieht, eigentlich war bis zum Schwimmbad auf jeden Fall Alonso schneller in der Quali. Und dann hat der Verstappen auf dem allerletzten Sektor, ich stehe am Pressezentrum an der Rascasta, sehe ich auch, wie die da durchfahren, der hat eine Linie gefahren, die geht eigentlich gar nicht, hat der das hingeknallt und hat auf den letzten Metern sich die Pole Position geschnappt. Und das hat ihm natürlich auch einen sehr enormen Selbstbewusstseinsboost gegeben. Und nach dem Rennen habe ich mit ihm gesprochen, er hat gelacht, er hat gesagt, es gab viele Küsse heute. Er meinte, viele Mauerküsse eben aufgrund des einsetzenden Regens. Da ist auch er ein paar Mal in die Leitplanken gerutscht. Aber der Red Bull scheint ziemlich sturdy, wie der Engländer sagt, also ziemlich robust zu sein und hat durchgehalten.
Ich wollte gerade sagen, er war ja selbst auch einer von denjenigen, die die Mauer geküsst hat, weil er länger draußen geblieben ist, als dann der Regen etwa nach 2/3 der Renndistanz, ich hätte fast gesagt, endlich gekommen ist. Alonso ist früher reingekommen als Max Verstappen und bei Fernando Alonso haben sie dann mit dem Mut der Verzweiflung einen Reifenpoker versucht. Sie haben ihn noch einmal wieder auf Slicks rausgeschickt, obwohl der Regen für diese 3 Runden, die ja letztlich nur geblieben ist, aber danach ist die Bahn ja noch nicht sofort wieder trocken, obwohl der Regen also letztlich Intermediates nötig gemacht hat. Verstappen vorher bereits direkt vom Start, vom Fleck weg, so schnell, dass er erstmal aus dem Undercut-Fenster wegfährt, also auch schon sich eine Sicherheitsmarge für allfällige Safety-Car-Phasen rausgeholt hat und danach dann mit sehr kontrollierter Offensive den Reifenverschleiß respektive das Körnen an der Hinterachse so im Griff behalten hat, dass die Reifen nicht überfrachtet werden. Auch er ist mal kurz in dieses ominöse Graining in das Körnen hereingefahren, als die Medium eigentlich schon am Ende gewesen sind. Dann haben die Pneus sich aber wieder erholt hinten raus und er konnte seinen Vorsprung letztlich so weit stabilisieren, dass auch das Verzweiflungsmanöver von Alonso letztlich keinen Unterschied mehr gemacht hätte, wenn es denn funktioniert hätte.
Ja, Verstappen war in Runde 28 von 78 schon beim Überrunden. Da hatte er Sergeant Albon und Joe direkt sich schon geschnappt. Das Hauptthema des Rennens war wirklich das Wetter, speziell der Regen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es anfängt zu regnen, weil ich eben, wie gesagt, im besagter Raskas stand. Und da war es trocken. Da war es aber auch noch trocken. Also die Fans standen da auch oben auf der Terrasse im T-Shirt und ohne was. Und ich guckte aufs Fenster, die Straße war trocken. Als es tatsächlich oben Casino, die fing es an, dann runter in die Mirabeau ist das, glaube ich, da. Und dann Eingangstunnel schon richtig, richtig geschüttet hat. Also selbst in Monte Carlo im kleinen Fürstentum auf dieser kleinen Strecke Mikroklima und das hat es natürlich für alle richtig, richtig schwierig gemacht.
Man sieht das ganz gut in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir ja Monte Carlo als eines der Reiseziele herausgearbeitet. Heft Nummer 72 ist das mit dem 100 Jahre Le Mans Cover. Wenn man sich da mal die Bilder anschaut, die wir da veröffentlicht haben, da kann man sehr gut erkennen, wie sich Monte Carlo da an die Küste duckt und wie direkt dahinter steile Berge der französischen Seealpen emporragen. Da verfängt sich dann halt einmal so eine Regenwolke an der einen oder anderen Kante, an dem einen oder anderen Vorsprung dieser rauen Felsen der Seealpen, bleibt dann da ein bisschen länger hängen, sodass du, was du gerade geschildert hast, was auf dem Bild bei uns ganz links wäre, noch trocken ist, auf dem Bild in der Zeitschrift Pitwalk und der rechte Bereich auf dem Foto, der ist bereits ordentlich eingenässt vom Regen. Und die Wolken sind dann ja auch relativ schnell weitergezogen. Es hat, glaube ich, für 3 Runden tatsächlich richtig geregnet. Und danach hat es schon wieder begonnen abzutrocknen. Auch das typisch für dieses, wie du sagst, Mikroklima Monte Carlo aus der Kombination aus schwer humidem Klima vom Mittelmeer da unten mit der warmen Strömung gleichzeitig und dann dem ariden Klima, das auf der anderen Seite der Berge sich anschließt und dazwischen dann eben diese Gebirgskette der französischen Seealpen, die als Wolkenbremse oder auch als Wolkenbeschleuniger dient, je nachdem.
Ganz genau, und du sprichst die Reifen an. Ich gucke ja auch immer auf der F1-App, die offizielle App, da kann man auf einer Seite durchblättern und sieht die Reifen-History, wer wann welche Reifen hatte. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so ein buntes Feld und so viele Reifenwechsel, aber so bunt durcheinander gewürfelt hatten. Also grün für die Inters, blau für die Wets, für die richtigen Regenreifen. Es waren rot für die Softs, es war gelb für die Mediums, es war weiß für Hards. Da wurde alles gefahren und alles ausprobiert. Die Fans hat's gefreut und ich habe nach dem Rennen mit Lewis Hamilton gesprochen und der grinste und sagte im Prinzip das, was ich auch empfunden habe. Es waren so viele Fans, so viele Menschen im Fürstentum zur Formel 1, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und es war eine fantastische Stimmung. Auch das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und das hat mir der Lewis tatsächlich im O-Ton gesagt und das lief bei Radio 1, einem von meinen Kunden, und deswegen darf ich die hier mal einspielen.
Lewis, there's a lot of fans here, a lot of excitement, amazing atmosphere. How do you experience it and what do you think about it?
Honestly, it's very overwhelming. It feels like, you know, I've been here 17 years, but it feels like this year there's more excitement than ever before. Like, the fans are even more excited than they've ever been before. And there's a lot of positivity. It's really nice to see and to receive it. And I receive it wholly and fully appreciate it. And I can't wait till I get to like Brazil and to when I go to the British Grand Prix. It's gonna be nuts.
Yeah. And you do feel and hear it in the car here, right? You do hear it in the car here.
No, you don't hear it in the car. No, it's so freaking loud. No, it's so loud, the car. But I can definitely feel it.
Thank you.
Also Hamilton war eigentlich happy und den Hamilton, den habe ich am Abend dann auch noch gesehen, am Sonntagabend nach dem Rennen, auf der Party im Lillis im Fairmont Hotel zusammen mit Neymar. Guter Freund von mir, Armin Flossdorf, der Formel-1-Künstler, hatte am Eingang dieses Lillis seine Ausstellung und alle sind immer stehen geblieben, haben seine Bilder angeschaut und sind dann ins Lillis zur Party reingegangen. Es wurde sowieso viel, viel Party gefeiert. Und am liebsten hätte ich ja den Podcast mit dir auf irgendeiner Superjacht aufgezeichnet, weil ich war auf diversen Yachten dieses Wochenende.
Und zwar, wie war's?
Es war fantastisch. Also Katar hat eingeladen und ich muss sagen, es hat mich wirklich beeindruckt, weil sie auch darüber gesprochen haben, wie sie das Rennen aufbauen, wie sie an der Strecke arbeiten, wie sie es für die Formel 1, für die Teams einfacher machen wollen, alles. Und war sehr interessant, auch dass sie über auch andere Themen gesprochen haben, nicht nur über das Rennen, sie haben auch über MotoGP gesprochen. War eine schöne Yacht, eine schöne Veranstaltung. Ich habe mir die neue Kleiderkollektion von Gulf angeschaut, Einladung von Williams, auch sehr cool. Und ich war bei Pirelli, die hatten keine Reifen auf der Yacht, dafür aber Champagner. Sonja Irvan und wir haben Mario Isolas Geburtstag reingefeiert, aber auch mal schön mit dem Pirelli-Chef Geburtstag feiern, kann man ja auch nicht alle Tage. Sonja Irvan hatte eine Band, dann war ich eine Yacht mit Band, so rum. Dann war ich bei GP Management am Samstagabend, da hat Eddie Jordan gespielt mit seiner Band. Unglaublich, wie viel Energie der Mann noch hat. Hat mit Löffeln den Takt angegeben, hat auf so einer Boombox gesessen hat auch noch mitgesungen. Und dann guckte er mal eben aufs Nachbarboot. Das war ein bisschen größer als das, auf dem wir waren. Da war ein bekannter, ein irischer Kumpel von ihm, den hat da rübergerufen. Und dieser Typ, Opernsänger, hat dann Nessun Dorma aber erste Sahne gesungen. Das war der Wahnsinn. Sonntagabend, komplettes Kontrastprogramm zur Oper. Da war ich in der Amber Lounge und stand auf einmal neben Robert Geissen. Die Geissens waren da. Beide haben mit Esteban Ocon, nicht mit ihm, sondern in der gleichen Party wie er, gefeiert. Und Esteban Ocon war oben bei Mel C von den Spice Girls, glaub es oder nicht, und Fatman Scoop, dem bekannten DJ, oben auf der Bühne. Esteban Ocon hat getanzt, hat sich feiern lassen, hat sich sogar da fotografieren lassen, was die Fahrer normalerweise auf Partys nicht machen.
Das klingt aber ja nach einem entspannten Wochenende. Ich hoffe, das wenigstens.
Ein bisschen habe ich auch gearbeitet, ja. Also es ist einfach so, wirklich, diese Monaco-Woche war der Hammer. Ich hatte das Gefühl, es waren mehr Yachten und größere, teurere, glitzerndere Yachten da als vor Covid. Es waren mehr Menschen da, es waren Leute da, die einfach gekommen sind, obwohl sie keine Tickets haben und einfach zur Formel 1 im Fürstentum sein wollten. Und ich würde mal fast vermuten, wenn das so weitergeht, dass das Fürstentum dann irgendwann die Außengrenzen dicht machen muss zur Formel 1, weil es ist einfach aus allen Nähten geplatzt. Aber es war schön geplatzt, es war schön, es war spannend. Und wir haben ja auch wirklich richtig coole Rennen-Action gesehen, auch mit der Formel 2, mit der Formel 3, mit Porsche Supercup, überall Rennen und die Fans waren einfach happy, dass sie so viel Action mitbekommen haben.
Du sagst so optimistisch, die Außengrenzen zumachen. Man hört aber ja immer wieder, dass gerade der Monaco Grand Prix in Gefahr sei, aufgrund der Tatsache, dass die Formel 1 neue Märkte erschließen möchte, Katar zum Beispiel, und dass Monaco eines der Rennen sei. Das ist am schlimmsten Wackele.
Kann ich mir nicht vorstellen. War auch überhaupt nicht so, nicht zur Sprache. Ich denke, dass wir Monaco auf jeden Fall beibehalten. Und es haben auch ganz, ganz viele, nicht nur die Fahrer, auch Teamchefs gesagt, dass es einfach nochmal was anderes ist. Hier ist die echte Marina, keine Fake Marina. Hier ist ein echter Fürst, ja, der auch an die Rennstrecke kommt, der die Siegerehrung vornimmt, zusammen mit seiner Fürstin in der Fürstenloge. Der am Dienstagabend vor dem Rennen war ich ja schon bei diesem Fußball, da haben wir ja schon drüber gesprochen, der da selber auch noch Hand an den Fußball, also nicht Hand, Fuß, sondern Fuß an den Fußball anlegt. Es wohnen viele Piloten da. Es war einfach, die können in Vegas, in Katar, in Miami, in ich weiß nicht wo, können sie machen, was sie wollen. Aber es ist nicht Monaco und deswegen glaube ich, dass Monaco im Kalender bleiben wird. Ich hatte übrigens, da würde ich in den nächsten Podcast mit dir gerne noch mal ein bisschen mehr drüber reden, hatte ein extremst interessantes, gutes Interview bei Aston Martin. Eines mit Alessandro Aluni Bravi, dem Teamchef, und eines mit Beat Zehnder zu seinem 30-jährigen Formel-1-Jubiläum dieses Jahr. Und einen Satz, den kann ich dir jetzt schon sagen, was Bravi mir gesagt hat, da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr nachrecherchieren. Thema Nachhaltigkeit. Die Teams sind ganz heftig dahinter dran, dass der Kalender tatsächlich besser gestaltet wird, eben nachhaltiger. Und weißt du, wir sagen immer, wir können die Europa-Rennen nicht alle zusammen haben, weil ist Europa. Aber ich meine, die Amerika-Rennen, die kann man auch zusammenpacken, genauso wie die Europa-Rennen zusammengepackt sind. Also wenn jetzt Imola gewesen wäre, fahren die von Imola nach Monaco, nach Barcelona. Das ist schon mal ein schönes Paket vom Transport her. Und ich denke, das wollen die, dass sie eben auch für die Überseerennen solche Pakete schaffen. Und er sagt außerdem, dass sie fordern, und das von Sauber kommt, also von der Sauber Group kommt, finde ich hochinteressant, dass sie fordern, dass alles, was Nachhaltigkeit, Sustainability, Forschung auch in die Richtung, was kann man für die Umwelt tun, was kann man besser machen, um CO2 zu reduzieren, aus dem Budget-Cap hinausgenommen werden muss.
Ergibt Sinn, und diesen Kalender umzustrukturieren, ergibt doppelt Sinn, natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen, was sehr wichtig ist, zumindest ist heutzutage immer wieder betonen zu können, dass man nachhaltig sei, aber natürlich auch aus reinen Kostengründen, das ist einfach günstiger, die Reisen sinnvoll zu legen, als von Pontius nach Pilatus und wieder zurückzufliegen die ganze Zeit.
Ganz genau. Und das sagt er auch. Aber wie gesagt, da gehe ich dann noch mal mehr drauf ein, wenn ich dann auch noch mal mit ihm noch mal gesprochen habe und wenn ich auch mit ein paar anderen Teamchefs zu dem Thema gesprochen habe. Ich denke, das ist in der Mache. Und also noch mal, ich habe natürlich keine Wahrsagekugel, aber ich gehe fest davon aus, dass Monte Carlo im Kalender bleibt. Was ich mir vorstellen kann, dass zum Beispiel auf lange Sicht, gut, jetzt Imola hat ja die Verlängerung des Vertrages, also Verlängerung im Sinne von, so wie es aussieht, wird das aufgrund der Überschwemmungen abgesagte Imola-Wochenende nicht dieses Jahr nachgeholt und auch nicht nächstes Jahr dazugeschoben, sondern tatsächlich 2025 hinten angehängt, dann, wenn der Vertrag zu Ende ist, dann hinten angehängt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auf lange Sicht vielleicht Imola und Monza sich abwechseln könnten zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir es ja auch in Deutschland hatten, dass sich der eine oder andere Europa Grand Prix vielleicht mit einem anderen abwechselt. Denn ganz ehrlich, diese 23, das sagen jetzt alle, mehr geht eigentlich nicht. Ja, und nochmal ganz kurz auf Imola zu sprechen. Vielleicht können wir das ja auch in unseren sozialen, du und ich, in unseren sozialen Medien nochmal posten. Ich habe dir ja berichtet, ich war in Trento und habe mir bei Ferrari Trento die Sektkellerei angeschaut. Ja. Da wird auch noch ein bisschen mehr Info kommen im nächsten Pitwalk-Magazin, auch kulinarisch. Und Ferrari Trento hat tatsächlich jetzt die Monaco designierten Podiums-Magnum-Flaschen. Ich gehe davon aus, dass sie voll sein werden, also nicht die schon geleert haben, sondern wirklich dann auch volle. Die werden zusammen mit der Formel 1 online versteigert, die kriegt man sonst nicht, da kriegt kein Mensch so eine Flasche, werden online versteigert und die Erlöse gehen 1:1 an die Bedürftigen in der Emilia-Romagna, und das finde ich eine ganz, ganz tolle Aktion.
Ja, Respekt tatsächlich. Du warst ja bei dieser Sekt- oder Schaumweinmarke zu Gast für eine Geschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da kann man sowas dann auch ruhig erst nochmal würdigen. Denn die Formel 1 hat sich ja durchaus in vielen Bereichen sehr viel Mühe gegeben, diese Überschwemmungsopfer dort zu unterstützen, finanziell mit Hilfe. Wir hatten sie schon besprochen mit der Aktion, nicht zuletzt, dass Yuki Tsunoda in der Innenstadt von Faenza mit Schlamm geschoben hat und diese ganzen Geschichten. Regen, auch das große Thema in Monaco, das hat man ja gerne mal, ich habe es schon angerissen gehabt in unserer Rennberichterstattung gerade, dass Fernando Alonso versucht hat, ein Husarenstück zu reiten. Es gibt ja in Monaco immer wieder diese ganz außergewöhnlichen Grand Prix, wenn da der Regen fällt. Erinnert sei an 84, als Ayrton Senna und Stefan Bellof in eigentlich unterlegenen Autos von Toleman bzw. Tyrrell schneller gewesen sind an der Spitze als Alain Prost. Und Alain Prost nur aufgrund eines sehr frühen Abbruchs den Sieg davongetragen hat. Es war eines der Rennen, in denen sowohl der Stern von Ayrton Senna als auch derjenige des unvergessenen Gießeners Stefan Bellof so richtig aufgegangen ist. Bellof hatte da schon einen Ferrari-Vertrag fürs Folgejahr in der Tasche, ist dann ja tödlich verunglückt bei einem Sportwagen-Langstreckenlauf in Spa-Francorchamps. Aber an diesem Grand Prix von Monaco 84, das Regenrennen von Senna und von Stefan Bellof, erinnert sich jeder, der ungefähr unser Alter hat und ein bisschen Geschichtsbewusstsein hat, sicherlich ebenso wie auch an die völlig kuriose Siegfahrt von Olivier Panis, der seinen einzigen Grand Prix im Ligier im Regen von Monaco gewonnen hat, so eine Art Ausfallringelpiez, wo er bis heute eigentlich gar nicht so richtig begreifen hat können, warum er gewonnen hat. Jetzt hat Fernando Alonso versucht, oder das Aston Martin-Team hat versucht, mit Fernando Alonso eine alternative Strategie zu fahren, nämlich ihn auf Slicks wieder rauszuschicken, als alle anderen auf Intermediates gesetzt haben. Man hat gehofft, dass der Regen A, schneller aufhört und B, die Strecke schneller abtrocknet, sodass die anderen dann mit den Intermediates wieder rein müssen, weil die sich in Bröckchen auflösen und Alonso dann besser bedient gewesen wäre. Der hat allerdings schon eine Runde nach seinem Boxenstopp erkennen müssen, das war nichts, das sind die falschen Reifen, man rutscht nur, man fährt nicht, und hat dann vor lauter Aquaplaning den nächsten Stopp absolviert, der ihm kurioserweise keinen Platz gekostet hat. Aber das war so ein Manöver, das hätte theoretisch bei einem etwas anderen Witterungsverlauf auch wiederum so eine Underdog-Tale, so ein Märchen vom Underdog schreiben können.
Ja, also sehr witzig, dass du Olivier Panis ansprichst, denn auf den habe ich Esteban Ocon am Samstag nach der Quali angesprochen und habe gesagt, du weißt zwar schon, wie lang das her ist, dass das letzte Mal ein Franzose in Monaco auf dem Podium war, beziehungsweise gewonnen hat. Und dann hat er mich so strahlend angelacht, dieser Esteban Ocon. So ein sympathischer Typ. Und sagte, also wir mit BWT Delfin, wir würden wahnsinnig gern da nachlegen. Und als der nach dem Rennen ausgestiegen ist, da wurde er von David Coulthard interviewt und da hat er eigentlich die Frage gar nicht beantwortet, sondern hat dann sich hingestellt und hat angefangen zu singen, so Este Baby on the Podium, Esteban on the Podium. Der hat gestrahlt und geleuchtet vor lauter Freude, dieser Esteban Ocon. Und ich habe den Ottmar Safnauer, den Teamchef vom WWT Alpine, nach dem Rennen getroffen. Der hat mich in den Arm genommen vor lauter Freude, hat er gelacht und sich gefreut. Also bei denen ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Die werden wahrscheinlich immer noch feiern, glaube ich.
Ja, aus gutem Grund, denn da gab es ja ordentlich verbalen Rauch eingelassen im Vorfeld von Monaco, eigentlich schon im Vorfeld von Imola, nach diesen enttäuschenden Ergebnissen zuletzt. Da wackelt ja die ganze Teamführung bei Alpine. Da ist dann natürlich so ein Podestplatz unter Umständen für die Teamleitung mehr wert, als ein Sieg für Max Verstappen wert gewesen ist.
Ja, die haben gefeiert, als wäre das ein Sieg. Absolut, absolut. Und da ging es, also bis wirklich das Catering, die Mechaniker, alle waren super happy. Aber auch bei Aston Martin, ich meine, du hättest nur den Funkspruch anhören müssen zu Fernando Alonso nach dem Rennen. So, jetzt haben wir P2, jetzt ist aber dann mal P1 dran. Ich habe auch mit dem Fernando nach dem Rennen gesprochen. Und auch dieses Interview lief bei mir bei meinen Radiostationen, bei Radio 1, und das hat er mir gesagt.
I mean, yeah, we want to win one race this year, and we thought that Monaco will be one of those one-off opportunities. Maybe Singapore is the next, Hungary, Mexico. Let's see, I think more opportunities will come, but today we were second. I was hoping for something happen to Max, but he was untouchable today, so very well deserved.
Fernando, your fans are very creative with songs involving your name. Which song do you want them to sing in Barcelona?
Let's see. I think we will have surprises in Barcelona. Also, the Spanish fans are very enthusiastic also about the Aston Martin, the mechanics. There are a lot of social media involvement as well. So we will have a big celebration next weekend.
Also Fernando Alonso super happy, und ich meine ganz ehrlich, Sieg beim Heimrennen in Barcelona, das wäre der Knaller für ihn. Ich habe ihn auch gefragt, was seine Fans, die singen ja immer, die haben dieses Alonso, Alonso, dann haben sie du, 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 Alonso. Also sie haben irgendwie alle möglichen Lieder auf Alonso umgedichtet, und er ist schon ganz gespannt, was sie für ein Lied für ihn in Barcelona umdichten. Ich habe doch tatsächlich jetzt von Bekannten aus verschiedensten Herrenländern Anfragen gekriegt, ob ich nicht noch irgendwo Tickets für Barcelona herkriegen könnte. Also die würden sie kaufen. Aber Rennen ist ausverkauft. Ich kann vielleicht noch was machen, aber die sind nicht billig. Also ich glaube, 3-Tagestickets im Moment, die einzigen, die ich wohl vielleicht noch kriegen könnte, sind 800 Euro pro Person.
Naja, Alonso-Mania tobt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der mit seinem Giga-Alter das noch so. Wir hatten ja darüber gesprochen, als er zurückgekommen ist in einer Expertenrunde, auch mit Lukas Luhr, wo wir eigentlich alle Zweifel gehabt haben, dass der tatsächlich das Comeback nach der langen Formel-1-Pause so würde wuppen können. Der hat uns alle eines Besseren belehrt, mein lieber Mann.
Absolut. Und vor allen Dingen das Hammer-Giga-Krasse ist ja, dass Fernando Alonso jetzt ganz klar sagt, WM-Titel ist durchaus möglich. Ich gebe nicht auf. Also, weißt du, der gibt hier die Kampfansage an Verstappen. Nicht nur in dieser Mega-Qualifikationsrunde, sondern grundsätzlich, er sagt auch selber, in jeder anderen Saison, 2000er oder frühe 2010er Jahre, da hätte ich mit den Ergebnissen, die ich dieses Jahr eingefahren habe, wäre ich jetzt an der WM-Spitze. Jetzt aber dominieren Red Bull und Max jedes Rennen. Und er meinte, er hat mich so angeguckt und hat mich angezwinkert und sagt, naja, ich brauche da mal ein bisschen Hilfe vom Max, aber dann kann ich das schon schaffen.
Du bist da ja ohnehin am Ball, weil du die lange ersehnte ultimative Fernando Alonso Comeback-Geschichte schreiben wirst für die Zeitschrift Pitwalk. Beim Thema Ferrari, wo du gerade von Heimrennen sprichst, sprich Charles Leclerc als Monegasse, beim Thema Ferrari braucht man momentan wohl nicht so sehr am Ball sein. Die waren was, Sechste und Siebte in der Endabrechnung oder irgendwie sowas Komisches?
Da hast du mich jetzt auf den kalten Fuß erwischt. Runde 78 von 78. Ich bin ja, mache ja immer meine Screenshots in der F1-App mit den Ständen, aber auch mit den Reifen. Leclerc Sechster, Sainz Achter. Weiß jetzt gar nicht, gab es da noch Strafen? Ist da noch einer von denen vorgespült worden? Weil das ist ja das, sagen wir mal, die Momentaufnahme, da kam nichts mehr, ne?
Glaub nicht, nein.
Ja, dann gucke ich mal gerade auf den, hat mir die Formel 1, ja, Championship Points. Lass uns doch mal gerade die Championship Points von den Ferraris anschauen. Oh, die Formel 1 schickt quer. Ich muss mich quasi hinlegen, um das die Datei anschauen zu können. Verstappen 144, Perez 105, für den war es auch ein verwachstes Wochenende. Leclerc, ja, hier Sainz in der WM, 48 Punkte auf Platz 6. Und Leclerc 42 Punkte auf Platz 7 in der WM. Nicht mit Ruhm bekleckert, nicht gut gelaufen. Aber Teamboss Fred Vasseur sagt, in so einer Situation muss man einfach zocken. Und bei Ferrari ist das Strategiespiel leider eben nicht aufgegangen.
Wie so oft. Also die sind mittlerweile irgendwo im Mittelfeld versunken und kommen da auch nicht wieder raus. Kommt denn Mercedes wieder raus? Die haben ja jetzt tatsächlich ihr neu konzeptioniertes und auch konfektioniertes Auto gebracht. War das ein Schritt nach vorne? Was sagt das erste Rennen?
Also zum einen kochen ja nach wie vor die Gerüchte um den Vertrag von Lewis Hamilton hoch. Da schenkt, denke ich, alles in trockenen Tüchern. Da ist Toto Wolff ziemlich entspannt. Zum anderen sagt Toto Wolff, dass das zweite Auto, so nennen sie es tatsächlich jetzt, ein solides Debüt hatte. Lewis Hamilton war auch nach dem Rennen, ich habe ja mit ihm gesprochen, war er eigentlich ziemlich zufrieden, knapp am Podium vorbei. Er hatte so ein Glitzern in den Augen, sagte, oh, ich habe so gehofft, dass ich es noch auf Podium schaffe, aber Platz 4 und 5 für die Mercedes, solide, ich denke, das ist ein gutes Wort, solide für die Leistung ist eigentlich gut. Die Upgrades sind gut, konnte man aber, wie wir ja vorhin im Rennen schon gesagt haben, in Monte Carlo nicht wirklich beurteilen, was dieses Paket wirklich hergibt. Ich denke, das werden wir in Barcelona deutlicher sehen. Barcelona ist immer wieder der Wind ein bisschen tricky, aber ansonsten ist es doch eher eine Strecke, von der man einiges ablesen kann. Und dann werden wir sehen, wie es den Silberpfeilen geht. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nehmen wir mal, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, nehmen wir mal Verstappen vorne raus und schauen dann auf Best of the Rest in den Top 10 und dann Best of the Rest im Mittelfeld. Dann haben wir zwei extrem spannende, packende Pakete, wo es richtig zur Sache geht, dass Alpine jetzt auf Dauer auf Podiumkurs oder in diese besseren Top-10-Ränge hochkommt, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber auch Gasly in Monaco auf Platz 7, direkt hinter Leclerc, noch vor Sainz, sagt ja auch, dass sie sich verbessert haben. Aber auch McLaren macht mir Spaß. 9 und 10, Norris Piastri. Bottas, für den hat es mich wirklich, der hat mir leid getan, Platz 11. Alfa Romeo waren die Ersten, Ich habe mit meiner Freundin, mit der Ruth Buskamp, der Strategin von Alfa Romeo, nach dem Rennen noch gesprochen. Die habe ich abends gesehen, habe ihr zu ihrer Verlobung gratuliert. Die hat gesagt, sie hat so gehofft, die haben wirklich so schnell reagiert, Bottas vorzuholen, und er hätte es eigentlich wirklich in gute Punkte schaffen sollen. Da hat einmal mehr das Rennglück nicht ausgereicht. Also wie gesagt, nehmen wir den absolut überlegenen Verstappen mal weg, also nicht wegnehmen, lieber Max, sondern einfach in der Betrachtung, und loben ihn und zollen ihm Respekt, dann haben wir dahinter heißes, enges, packendes, spannendes Racing.
Und in Barcelona wird es, wie du richtig sagst, so eine Art Lackmustest geben für die Aerodynamik, welches Auto am besten funktioniert, denn die Rennstrecke in einem relativ schmucklosen Industriegebiet in Granollers vor den Toren von Barcelona gilt als einer der aerodynamisch anspruchsvollsten überhaupt. Das Rennen kommt relativ kurz bereits nach Monaco, um nicht zu sagen nächstes Wochenende. Das heißt, es wird wenig Upgrades geben. Wir werden uns trotzdem unmittelbar vor Monaco natürlich wieder unterhalten, unmittelbar vor Barcelona natürlich wieder unterhalten, mit einer Vorschau eben auf den nächsten Grand Prix, dann das Heimrennen von Fernando Alonso.
Ich freue mich schon drauf und ich bin eigentlich schon fast wieder auf dem Weg. Hasta luego in Barcelona.
So viel von der ersten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk in dieser Woche. Wir lassen bald den nächsten Folgen mit einer Analyse vom zweiten Durchgang der deutschen Rallycross-Meisterschaft. Die war in Gründautal in der Nähe von Frankfurt im Hessischen unterwegs. Und wie schon vom Estering wird es auch vom zweiten Durchgang der DRX einen gesonderten Podcast geben. Könnt ihr euch schon einmal drauf freuen. Die Vorbereitungen laufen schon und ich bin bald wieder für euch da. Bis dahin viel Spaß mit der Lektüre der aktuellen 100 Jahre Le Mans-Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.